Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Kostümfans werden am Wochenende wieder mal Binge-Watching zelebriert haben. Die zweite Staffel von Bridgerton ist nämlich raus. Und wir schauen gleich hier im Kompressor-Podcast, warum die eigentlich eher eine Enttäuschung ist. Ich bin Max Oppel, herzlich willkommen. Es geht also weiter mit dem Schwelgen in Kostümen, den Intrigen am Hofe und der Utopie einer Adelsgesellschaft of Color. Geplant sind insgesamt 8 Staffeln, was für den Streamingdienst schon ein Novum wäre. Normalerweise ist dem Konzern nämlich so eine epische Produktion zu teuer. Wieso also schon diese Ankündigung der 8 Staffeln? Das habe ich unseren Kritiker Stefan Mesch gefragt.
Weil die Witwe Lady Violet Bridgerton, die hat 8 Kinder, 4 Jungs und 4 Mädchen. Und die Autorin Julia Quinn hat 8 Romane geschrieben, in der jeder der 8 die große Liebe findet, so brav nacheinander. Das ist im Jahr 2000 erschienen, Band 1 dieser Romanzen. 2013 kam noch das Abschlussbuch Nummer 9. Ich habe das selbst noch nicht gelesen, aber ich kenne diese Struktur aus Telenovelas wie Rote Rosen, wo jedes Jahr ein neues Paar erzählt wird, doch immer im gleichen Vertrauten drumherum. Nur macht Bridgerton, finde ich, da eins ganz neu und besser, nämlich dieses Jahr bist du die Hauptfigur und nächste Staffel dann die Nebenrolle oder umgekehrt. Das heißt, das große Versprechen hier ist, die Familiendynamik, die Figurentiefe, das wird immer komplexer und reicher. Jeder in dieser Familie hat ein Innenleben und das Starpotenzial und könnte 8 Folgen lang die wahre Liebe finden. Und das alles halt so im London der Regency-Zeit, also King George, Königin Charlotte von Mecklenburg-Strelitz ab 1813.
Aber natürlich in einem viel moderneren und, naja, umstrittenen manchmal auch Tonfall, oder?
Also alle Leute um mich rum haben gesagt, nee, für dich ist das nichts. Spaß dir, ist dir zu albern. Weil Gossip Girl zeigt ja reiche Teenager in New York und so einen anonymen Blog voller Gerüchte, der alles durcheinander bringt. Und Bridgerton, das wurde so gepitcht oder erklärt als, ja, das ist Gossip Girl zur Zeit von Jane Austen. Das heißt Figuren, die nur an Liebe und ans Heiraten denken und dazu die anonyme Lady Whistledown mit ihrem Gerüchte-Newsletter. Eine Kritikerin in der Zeit hat das gerade Disneyland London genannt und es wirkt erstmal für mich ganz garstig, bunt, künstlich, luftig, stilisiert. Der Vorwurf ist immer wieder, das ist fies, oberflächlicher, alberner Kitsch. Nur Shonda Rhimes produziert die Serie und 2003 hat die ihr Drehbuch für Grey's Anatomy so geschrieben, dass offen bleibt, welche Ethnie welche Figur hat. Das heißt, kriegt eine schwarze Darstellerin den Part, ist die Figur schwarz. Doch erstmal dürfen alle vorsprechen. Und das nennt man Colorblind Casting. Und Bridgerton hat kein Colorblind Casting. Also die 8 Geschwister sind weiß und die wichtigste zweite Familie ist weiß. Aber es spielt eben genau in so einer Utopie oder in einer Gegenwelt, denn Queen Charlotte ist schwarz. Und weil sich der König in eine schwarze Frau verliebt hat, ist Rassismus in dieser Welt ein weit kleineres Thema. Wird jedenfalls mal kurz gesagt, so in einem Nebensatz. Und so ganz reicht mir das noch nicht. Also klar ist es toll, reiche und stolze Figuren of Color zu sehen, die gleichrangig gelten und sich feiern. Und ich mag auch sehr, wenn bei Bridgerton auch mal irgendwie eine Randfigur im Rollstuhl zu sehen ist. Die Serie sieht total nach Vielfalt aus. Und der größte Star aus Staffel 1, Reggae John Page, ist schwarz. Doch über Race wird hier eigentlich nicht viel erzählt. Der Feminismus bleibt super oberflächlich. Es gibt auch kaum queere Figuren.
Und dementsprechend gibt es natürlich auch Kritik daran. Warum war die Staffel 1 eigentlich so erfolgreich? Weil es eben gerade zu Weihnachten rauskam, wo man dann eben ja schwelgen möchte, wo man auch gerne Sissy oder sowas guckt?
Mich hat es ziemlich umgeworfen. Also ich war gepackt, weil ich glaube, man denkt, ah ja, okay, jetzt kommen Daphne und ihr Herzog Simon da 8 Folgen lang ganz langsam zusammen. Aber dann ist Staffel 1 viel schneller, intensiver, psychologischer als versprochen. Also ich verstehe, dass mir alle sagen, guck das nicht, du kriegst die Krise. Doch wer bei Romanzen denkt, wie langweilig, da wird jetzt halt jedes Hindernis und jedes Missverständnis zusammengekratzt, damit die zwei noch kein Paar werden vor der letzten Folge. Ja, gleich fällt noch wer ins Koma. Nee, Bridgerton ist tiefer und rasanter und viel packender als nötig. Mit 12 oder mit 13 hätten mir die langen Sexszenen total viel erklärt. Alles sieht zwar aus wie so eine bunte Praline, doch es will viel mehr als nötig. Also mehr Figuren, mehr Hinterfragen, auch zeigen, wie viel Arbeit eine Ehe ist oder guter Sex, auch wenn man sich liebt. Und wie schnell verliebte Figuren gewaltsam werden können, auch sexuell gewaltsam. Naja, und jetzt kommt Staffel 2 und ruiniert das eher so ein bisschen.
Und jetzt haben wir mit all diesen Hintergründen auch kräftig angeteasert auf diese eben zweite Staffel, die ja nun seit Freitag zu sehen ist auf Netflix. Was macht die anders?
Die hat die falschen Hauptfiguren, so einfach ist es. Also Anthony will seine Pflicht erfüllen, so standesgemäß. Der spricht nie groß über Gefühle und dann verliebt er sich in Kate. Und die ist so eine, die will ihre Pflicht erfüllen und die sagt lieber nie was. Das heißt, es sind zwei Figuren, die sich viel zu ähnlich sind und die kommen gar nicht voran. Kates Familie, das sind drei neue Figuren aus Indien. Die sind alle gut gespielt, aber total träge geschrieben. Der Hauptdarsteller ist im echten Leben schwul und ich finde toll, dass der als Sexsymbol dieser heteronormativen Serie gerade total gefeiert wird. Doch die Romanze dieses Mal ist wie so eine ganz zähe Geschichte aus verbotene Liebe und ich bin super froh, dass Staffel 3 und 4 eine neue Showrunnerin kriegt, weil wenn du so viele Figuren hast und Folgen, die oft 70 Minuten lang gehen, schmeiß diese Figuren bitte interessant zusammen. Also ich will neue Konflikte, neue Duos. Jede Rolle in Staffel 2 aus dieser Familie macht noch genau dasselbe wie in Staffel 1. Und in Staffel 1 hatte das noch automatisch Anspruch, weil man noch so viel lernt über die Welt und über die Regeln. Aber jetzt kapiert man diese Welt in Staffel 2 eben null besser, wenn alle eh immer nur das zeigen und das tun, was wir schon gesehen haben. Mein Lichtblick da ist, dass Netflix gerade eine Serie über die junge Königin Charlotte plant. Und da will ich dann bitte halt wirklich lernen, ob es jetzt zig schwarze Adelsfamilien gibt und Sklaverei und Kolonialismus. Also ich finde, unter diesem Kitsch brodelt es doch, da muss jetzt was kommen. Und Staffel 2 ist aber echt so, ich glaube, man kann das am Ende überspringen. Ich finde, es ist lustlos, es ist schleppend, Schema F. Ich habe nach jeder Folge weniger Lust. Also ich finde, Bridgerton kann irgendwie Szenen einer Ehe sein und großes Melodrama und Softporno im Laufe von 2 Minuten durcheinander, nacheinander, aufeinander. Und deshalb will ich, liebe Serie, bitte, dass du mich weiter überrollst. Ich will geplättet werden. Hör auf, uns wie in Staffel 2 nur so zu tätscheln.
Der Appell von Stefan Mesch an die Macher von Bridgerton, Staffel 2, bleibt also schon hinter den Erwartungen zurück. Aber es wird weitergehen, so viel ist sicher. Und dann schauen wir natürlich auch, was die neuen Skripte dann hergeben. Vielen Dank, Stefan.
Gerne.